Auch von meiner Seite alle guten Wünsche für das neue Jahr, Gottes Segen, besonders an die, denen ich vorher die Hand noch nicht schütteln konnte. Viele Grüße auch von meiner Mutter, die haben wir besucht. Und es geht ihr gut. Inzwischen ist sie auch ein klein bisschen bereit, Hilfe anzunehmen, so was man vielleicht brauchen kann, wenn man 80 geworden ist. Aber erstmal nur die Bereitschaft, es ist noch nicht so ganz so weit. Ich lese aus Markus 9 die Geschichte, in der auch die Jahreslosung für 2020 drinsteckt. Das Kapitel fängt damit an, dass Jesus mit seinen drei wichtigsten Jüngern auf einen hohen Berg geht. Sie haben dort, ja, Gottesbegegnung kann man nicht ganz sagen, aber die himmlische Herrlichkeit fällt da auf die Erde. Sie haben Begegnung mit zwei Glaubensvätern aus dem Alten Testament. Eine ganz besondere Atmosphäre. Den Jüngern gefällt das, sie möchten am liebsten dort bleiben, aber als sie das so äußern, ist, was hätte ich gesagt, der Spuk vorbei. Das ist natürlich falsch, das ist kein Spuk, sondern diese Erscheinung und diese Begegnung ist vorbei und Jesus geht mit den Jüngern wieder runter ins Tal und dann passiert was, was man auch erlebt, wenn man nach einem schönen Urlaub wieder in den harten Alltag zurückkommt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es mir heute so gegangen ist. Das ist ein schöner Alltag, der für mich heute beginnt. Aber vom Wetter her, wir hatten gestern auf Hör Sonnenschein, fast wolkenlos, 5 Grad. Und heute, als ich im Auto aufwache, Elmshorn, Nebel minus 1 Grad. Also so ist das Jesus da auch gegangen. Markus 9, ab Vers 14. Ich lese nach der sogenannten Basisbibel. Jesus kam mit den drei Jüngern zu den anderen zurück. Er fand eine große Volksmenge um sich versammelt. Darunter waren auch einige Schriftgelehrte, die mit den Jüngern stritten. Die Volksmenge sah ihn sofort und wurde ganz aufgeregt. Die Leute liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit den Jüngern? Ein Mann aus der Volksmenge antwortete, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, der ihn stumm gemacht hat. Wenn der Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Er bekommt Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper verkrampft sich. Ich habe deine Jünger gebeten, dass sie den Geist austreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete er ihnen, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich bei euch bleiben? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten den Jungen zu Jesus. Sobald der Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen durch heftige Krämpfe. Der fiel zu Boden, wälzte sich hin und her und bekam Schaum vor dem Mund. Da fragte Jesus den Vater, wie lange hat er das schon? Er antwortete, von klein auf. Der böse Geist hat ihn auch schon oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du etwas kannst, dann hilf uns. Hab doch Erbarmen mit uns. Jesus sagte, was heißt dir, wenn du etwas kannst? Wer glaubt, kann alles. Wörtlich, alles ist möglich für den, der glaubt. Da schrie der Vater des Jungen auf, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist die Jahreslosung für das neue Jahr. Immer mehr Menschen kamen zu der Volksmenge, als Jesus das sah, gebot er dem unreinen Geist, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlasse den Jungen und kehre nie wieder in ihn zurück. Da schrie der Geist auf und schüttelte den Jungen durch Krämpfe hin und her. Dann verließ er ihn. Der Junge lag da wie tot. Schon sagten viele, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und zog den Jungen hoch, da stand er auf. Dann ging Jesus und seine Jünger nach Hause. Als sie allein waren, fragten die Jünger ihn, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Er antwortete ihnen, solche bösen Geister können nur durch das Gebet ausgetrieben werden. Ein Vater ist also auf der Suche nach Heilung für sein Kind. Ich denke, bei allem, was in diesem Jahr gepredigt werden wird über Gebet, Gebetserhörung, Glaube, in dieser Geschichte steht Liebe im Hintergrund, Vaterliebe, Fürsorge. Das muss man im Hinterkopf behalten bei all dem. Es geht hier nicht so sehr um die Befindlichkeit und die Wünsche eines einzelnen Menschen, sondern seine Liebe zu einem Schutzbefohlenen. Die Beschreibung dieser Krankheitssymptome weist in Richtung auf Epilepsie. Und viele Theologen ziehen dann den Schluss, wenn es sich hier um Epilepsie handelt, dann kann man das Ganze mit dem bösen Geist und der Besessenheit und so weiter, das kann man dann streichen. Das ist ja gar nicht nötig, das ist unwissenschaftlich, vorwissenschaftliche Zeit. Heute weiß man aber ein bisschen mehr, dass man zum Beispiel durch okkulte Belastungen können klinische Krankheitsbilder bei den besessenen Menschen auftreten, die genauso aussehen wie die, die andere Patienten haben ohne okkulte Belastung. Selbstverständlich ist klar, in den meisten Krankheiten steht keine okkulte Belastung im Hintergrund. Es kann aber eben sein, dass die Beschäftigung mit bösen Geistern, dass der Geisterglaube zu so Krankheiten führt. Von Chris und Sarah Scholz haben wir ja einen Weihnachtsbrief bekommen. Er ist ausgeteilt worden und da kann man lesen von einer Muslima, deren Name nicht genannt ist, sondern mit F abgekürzt wird. Die hat 11 Jahre ihres Lebens damit zugebracht, morgens aus dem Bett gehoben und draußen auf der Veranda abgelegt zu werden, auf Sansibar, nur um abends wieder ins Bett gebracht zu werden. Eine Frau in der Mitte des Lebens, nach einem Vorfall mit Zauberei ab ihrer Hüfte gelähmt, inkontinent, verzweifelt und völlig hilflos und über die Maßen in die schwarze Magie und Zauberei verwickelt. Sie ist ein Paradebeispiel für so viele aus der Volksgruppe der Sansibari, deren Leben von dämonischen Mächten bestimmt und zerstört wird. Es gibt kaum eine Familie, in der es nicht seit vielen Generationen Zauberei und ihre Auswirkungen gibt. Und diese Auswirkung, das ist eben nicht Einbildung, Aberglaube, so, ne? Nach dem Motto, wenn ich es glaube, dann nehme ich das wahr. Missionare und neuerdings auch Journalisten, die wegen einer guten Story sich einlassen mit afrikanischen Zauberdoktoren, die kriegen das kalte Grausen. Die sagen, das ist nicht Einbildung, das ist nicht nur Psychologie, da passieren wirklich Dinge, die eben nicht natürlich erklärbar sind. Jesus kehrte also vom sogenannten Berg der Verklärung zurück, ich habe es am Anfang erzählt. Gerade noch hat er die Allmacht seines Vaters erlebt, jetzt erlebt er die Ohnmacht seiner Jünger. Die konnten den Jungen nicht heilen. Nachdem der Vater des Jungen Jesus davon erzählt hat, macht Jesus seinem Frust Luft. Jesus frustriert, wenn man die Geschichte nicht gerade mal gelesen hat, dann denkt man gar nicht, dass Jesus frustriert sein kann. Du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Diese Worte erschrecken uns. Reißt Jesus jetzt der Geduldsfaden? Jesus sucht ja Glauben bei den Seinen und stattdessen findet er Zweifel, Schwäche und Ohnmacht. Doch was dann in unserem Text folgt, das beinhaltet den kompletten Trost des Evangeliums. Wer sich Jesus anvertraut, darf wissen, dass Jesus ihn ans Ziel bringt. Dennoch ans Ziel bringt. Es bleibt dabei, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, so wie es im Hebräerbrief zu lesen ist. Der Vater des Jungen ist also auf der Suche nach Hilfe für sein Kind. In der Begegnung mit Jesus wird nicht nur dem Kind geholfen, sondern auch dem Vater. Als er mit seinem Jungen vor Jesus steht, sagt er provozierend: Wenn du aber etwas kannst, so erbarm dich unser und hilf uns. Jesus kann und er tut es auch. Er macht den Jungen gesund. Vorher aber erfahren wir aus dem Gespräch Grundsätzliches über den Glauben. Zunächst geht es um den Glauben von Jesus. Mit seinem Vater verbunden kann er nicht nur etwas, sondern alles. Und wir, was können wir? Glauben heißt, teilzuhaben an der Allmacht Gottes. Glaube heißt, sich für Gott entscheiden, mit Gott rechnen. Und Glaube heißt, unter Gottes Herrschaft zu stehen. Und ich finde das total interessant. Es gibt eine Stelle, wo Jesus sagt, bei den Menschen ist es nicht möglich, bei Gott sind alle Dinge möglich. Das, was von Gott aus gesagt wird, alles ist möglich bei Gott, wird hier von dem gesagt, der an Gott glaubt. Wer an Gott glaubt, hat die Macht Gottes. Glaube verbindet den Glaubenden mit der Allmacht Gottes. Ist Glaube somit eine unüberwindbare Wunderwaffe gegen Krankheit, Leid und Tod? Ist der Glaube eine Medizin, die immer hilft? So verstehen viele Menschen den Glauben und so scheitern sie auch am Glauben. Gott hilft nicht so, wie sie sich es vorstellen, und dann werfen sie mit ihrer enttäuschten Hoffnung auch den Glauben über Bord. Glaube ist nur insoweit Macht, als Gott ihn mächtig sein lässt. Glaube im Sinn der Bibel gibt es nicht ohne die Bitte, dein Wille geschehe. Es bleibt dabei, über Bitten und Verstehen muss sein Wille mir geschehen. Wir dürfen von Gott alles erbitten, müssen ihm aber auch völlige Handlungsfreiheit zugestehen. Die Worte, die Jesus spricht, lösen etwas in dem Vater aus. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Der Vater schreibt: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann geschieht das, was Martin Luther Wunder des Glaubens nennt. Im Nährboden der menschlichen Hilflosigkeit, da keimt dann der Same von Gottes Wort auf. Gottes Wort geht auf wie ein Samenkorn und es wächst wie eine Pflanze, der Glaube aus der Hilflosigkeit heraus. Der Schrei des Vaters, ich glaube, hilf meinem Unglauben, beinhaltet einer der ärgerlichsten und zugleich auch eine der tröstlichen Aussagen der Bibel. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, das ist zu einem eine ganz ärgerliche Zumutung und andererseits ein riesiger Trost. Ärgerlich ist die Aussage, die da drin steckt, weil sie deutlich macht, dass wir als Christen in dieser Welt nie fertig sind. Luther sagt, ein Christ ist im Werden, nicht im Gewordensein. Wir leben in der Spannung zwischen der alten, vergehenden und der neu werdenden Welt. Wir hätten es gerne anders. Wir hätten es gerne eindeutig, einheitlich. Zum Beispiel hätten wir vielleicht jetzt gerne schon unseren Abschluss als Diplom-Christ in der Tasche. Niemand sitzt gern zwischen den Stühlen. Aber genau da ist momentan unser Platz. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was auf der einen Seite ärgerlich ist, ist auf der anderen Seite aber auch tröstlich. Da wir in unserem Leben als Christen in dieser Welt nicht fertig werden, haben wir in Christus den Lehrmeister, der geduldig unsere Lehre begleitet, unsere Fehler ausbügelt und uns zuspricht: Ich bin bei euch alle Tage. Glaubende erleben Wunder. Nachdem der Vater sein ehrliches Glaubens- und Unglaubensbekenntnis gesprochen hat, befreit Jesus den Sohn von dem sprachlosen und tauben Geist und der Junge wird gesund. Stimmt das, dass Glaubende Wunder erleben? Gilt es auch heute noch? Sicherlich weniger als wir uns das wünschen, aber auch öfter, als wir es mitbekommen. Chris und Sarah Scholz schreiben in ihrem Weihnachtsbrief weiter von der Muslima, deren Vorname mit F abgekürzt wird. Sie bekommt Kontakt mit einer anderen Frau, deren Name auch mit F anfängt. Schöne englische Name Faith. Eine Teamkollegin von Chris und Sarah. Sie heißt Faith. Auf Deutsch bedeutet Faith Glaube. Glaube als Vorname. Nicht nur als zweiter Vorname, als erster Vorname. Ist auch sehr schön. Jedenfalls, die Muslima fragt die Christin eines Tages von ihrer Veranda aus, ob sie jemanden bringen könne, der für sie beten könne. Und Faith antwortet, ich kann dir keinen bringen, aber ich kann selbst für dich beten. Und zwar in der Autorität Jesu. Natürlich nur, wenn du magst. Das sollte der Wendepunkt ihres Lebens werden. Jesus hat sie freigesetzt von den Flüchen und Bindungen, hat ihren Rücken geheilt und ihre Inkontinenz genommen. Die Muslima kann wieder laufen, ist nun eine Tochter des Höchsten, die 11 verzweifelte Jahre darauf warten musste, bis ihr jemand die gute Nachricht von dem Sohn gebracht hat, der gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Chris und Sarah schreiben, wir könnten das, was wir hier tun, niemals ohne euer Mittragen, also wir die Unterstützer, wir könnten das niemals ohne euer Mittragen, eure treuen Gebetsunterstützung und eure Gaben tun. Ganz herzlichen Dank dafür. Damit habt ihr Anteil an der Frucht, die wir hier sehen dürfen. Wir antworten darauf mit dem alten Epiphanias-Lied, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude.